Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe der Zwischentöne. Am Mikrofon ist Tanja Runo und mein Gast heute ist der Filmemacher Thomas Heise, der seine ersten Filme in Ost-Berlin gedreht hat, Anfang der 80er Jahre, Radiodokumentationen gemacht hat, Theater gemacht hat und schließlich noch mehr Film, heißt in dem Fall dokumentarischen Film. Er hat zum Beispiel den Papstbesuch 2011 aus einem Blickwinkel gezeigt, den man in den Fernsehbildern nirgends fand, hat nach der Wende jugendliche Neonazis in Ostdeutschland porträtiert, ist dafür angegriffen, aber auch geehrt worden und hat im letzten Jahr viel Aufsehen erregt und völlig zu Recht mit einer monumentalen Dokumentation, in der er seiner eigenen Familiengeschichte nachgeht. Heimat ist ein Raum aus Zeit, heißt der Film. Dafür gab es unter anderem den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2019. Schön, dass Sie da sind, Thomas Heise. Herzlich willkommen.
Ach ja, danke.
Sie haben mal gesagt, Sie glauben nicht an Filme, bei denen Sie schon vorher wissen, was am Ende rauskommt.
Ja, es gibt keinen Film, der so geworden ist, wie ich anfangs gedacht habe.
Ich stelle es mir nicht ganz einfach vor, wenn man einen Film finanzieren muss.
Das ist furchtbar,
ja. Da sind wahrscheinlich Exposés und steile Thesen eher gefragt.
Das ist immer das Problem, weil die Geldgeber, um die mal so zu nennen, oder Geldgeberinnen, eigentlich wissen wollen, was sie da kaufen. Und sie wollen das fertige Produkt haben und das geht nicht. Ich kann das nicht vorher bestimmen. Ich lasse mich auf den Stoff ein und mache etwas Entsprechendes. Und genauso muss ich auch eine Redaktion oder ein Finanzier oder eine finanzierende Frau darauf einlassen, dass sie, wenn sie mit mir einen Film macht, dann müssen sie das aushalten.
Und es ist Ihnen bislang immer gelungen?
Es ist mir bislang gelungen. Es ist mir auch noch nie passiert. Das überrascht mich ein bisschen. Ich weiß, dass manchmal bei Kollegen, wenn die Abnahmen haben, dass die sich dann fürchten, wenn sie dann wieder irgendwelche Änderungen machen sollen oder sowas. Ich habe noch nie eine Änderung gemacht. Ich habe das einmal versucht. Das war noch in der DDR, um einen Film sozusagen aus dem Keller wieder rauszuholen. Und das ist schiefgegangen. Der Film ist dann trotzdem nicht gezeigt worden, ist aber auch harmloser geworden. Und das geht nicht.
Schlechte Kombination.
Deswegen mache ich das nicht mehr. Und das wissen die Kollegen inzwischen oder Kolleginnen inzwischen auch.
Sie haben natürlich schon den Preis bezahlt, dass Ihre Filme in der DDR nicht gezeigt wurden und dass Sie dann eine Weile warten mussten.
Was heißt Preis bezahlt? Das ist halt so. Es macht ja nichts. Also die werden ja nicht schlecht. Also die gibt es ja trotzdem. Und man kann die immer noch angucken und die werden auch immer noch angeguckt.
Klar, man muss halt irgendwie überleben.
Man muss halt warten, man muss gucken, wer hat den längeren Atem, das ist immer die Frage.
In dem Fall Sie,
na klar. Zum Glück. Ja, also generell, also egal wie das Land jetzt heißt.
Also man muss nicht wissen, was rauskommt, aber wenn man historische Ereignisse filmt, wie Sie das mitunter ja auch getan haben, dann muss man entweder von vornherein wissen oder sehr schnell entscheiden, wohin man die Kamera richtet.
Naja, also erstmal historische Ereignisse kann man gar nicht filmen.
Wenn man es vorher nicht weiß.
Weil man ja gar nicht weiß, was ist denn das, was soll das sein, ein historisches Ereignis. Also, und manchmal sind es die Dinge, die gar nicht als solche so leicht erscheinen.
Ja. Sie haben am 4. November 89 auf dem Alexanderplatz gedreht, erste legale Demo. Das war klar, dass das ein historischer Moment ist.
Weiß ich nicht. Ich kann das so gar nicht sagen. Also ja, das ist vielleicht heute jetzt einer, aber eigentlich ist es ja nochmal anders. Es ist so, dass wir also jetzt den 30. Jahrestag des Mauerfalls hier groß und breit gefeiert haben. Das Interessante ist aber nicht der Mauerfall, sondern das Interessante ist, und das hätte man feiern sollen, hat es aber eigentlich nicht, ist, dass ein Volk auf die Straße geht und verkündet, was es sich denkt und sich zum Souverän erklärt. Das ist das Entscheidende. Und ohne diesen Gang wäre der Mauerfall gar nicht stattgefunden. Also der ist eine Folge von einem eigentlichen Ereignis. Und das ist das Ereignis.
Das ist auch das Ereignis, das Sie filmen wollten.
Das hat mich ja länger schon interessiert. Aber das habe ich ja nicht wegen des Ereignisses gemacht, sondern weil ich beteiligt war an dieser an dieser Vorbereitungsgruppe davon in den Theatern, also zu dieser Demonstration, und von daher den Auftrag hatte, weil die Kollegen wussten, dass ich eine Kamera hatte, das auch zu dokumentieren. Das war eine ganz praktische Sache, und was das eigentlich ist, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, muss ich mal sagen. Wenn ich mit der Kamera dann, dann ist der Moment interessant, was sehe ich da, was fällt mir auf und so. Und nicht irgendein Bild, was ich vorher davon schon im Kopf habe und was ich meine, nun umsetzen zu müssen. Das meine ich, dass man hinterher erst weiß, was man da eigentlich getrieben hat. Da.
Das verstehe ich. Aber jetzt gehen Sie dahin und da treten all diese prominenten Redner auf. Sie wissen das und Sie halten die Kamera eben nicht auf die, sondern Sie gucken auf die Leute.
Das kann ich Ihnen sagen, das ist ganz einfach. Also wenn man da, ich gehe da hin, der Platz ist voller Leute, ja, ich komme da durch, wenn die mich kennen, überlege, wo stelle ich mich hin. Das war ja nicht überlegt, ganz einfach. Ja. Dann habe ich gedacht, na gut, wenn ich die Redner sehen will, muss ich aufs Rednerpult, von unten segne ich. Da rammeln mich die Leute um und das ist einfach zu unruhig. Ja. Also ich darauf, stelle mich daneben, so weit weg wie geht, binde mich mit einem Transparent, was da hing, einfach fest an dem Geländer, weil ich das alles aus der Hand machen musste und habe dann auf den Knopf gedrückt und dann so. Und irgendwann interessieren mich die Köpfe nicht mehr, die ich da im Bild habe, die auch relativ nah sind, weil ich ja sehr nah dran bin. Und dann gucke ich halt woanders hin und dann entdecke ich, während ich da durchkicke, Dinge. Und ich sehe, dass Leute pfeifen. Ich sehe, dass Leute, wie viele Gesichter die Leute schneiden und so weiter. Und das finde ich immer interessanter. Und deswegen ist das eigentlich das, was nachher im Schnitt dann eigentlich übrig bleibt. Und das ist als Ereignis auch einmalig. Weil heute sehe ich die Leute nicht so gucken auf der Straße. Die gucken heute ganz anders. Aber diese Erwartung, die man da sehen kann in den Gesichtern, die ist wirklich einmalig.
Okay, aber das ist keine Entscheidung, die Sie da vorab treffen, sondern das ist das,
nein,
was
das
vor
ist,
Ort passiert.
Natürlich, natürlich, weil da kann ja auch keiner Wahnsinn zu sagen, weil die Leute es auch nicht bemerken, was da gerade mit ihnen geschieht.
Material heißt der Film, in dem diese Szenen vorkommen. Neben anderen Beobachtungen des Berliner Alltags, die bis ins Jahr 2008 hineinreichen, sind unglaubliche Zeitdokumente dabei. Den Film kann man frei im Netz anschauen.
Ja, der Film besteht einerseits aus dem Material, was 89 gedreht wurde, also mit im Prinzip mit Beginn des 4. November oder kurz in zwei Tage vorher. Und in der Zeit war ich am Berliner Ensemble. Und wir haben Germania Tod in Berlin inszeniert von Hanna Müller, die Uraufführung. Und das lief praktisch parallel, also in dieser Herbstzeit 89. Und da habe ich ja auch gedreht. Und da sind überall das Material entstanden, sage ich jetzt mal. Und das war, zum Teil ist es für andere Filme gewesen. Also es gibt Szenen, die haben damit praktisch gar nichts zu tun. Ja, also weiß ich, so eine Busfahrt zum Beispiel, die da ist. Und da fährt so ein Bus durch eine Landschaft und die Kamera ist drin. Und man hört eine Kommentarstimme dazu, ja, und dann kommt ein Kino und so. Und der Bus ist aus einem anderen Film. Das Kino sind praktisch übrige Aufnahmen von meinem Kameramann von Stauer. Es lag auch als Material praktisch rum, also weil das ist nicht erschienen sozusagen. Und jetzt auf immer gab es einen Moment, wo man das alles miteinander verbinden konnte, was an einzelnen angefangenen, abgebrochenen, übrig gebliebenen, was auch immer, ja, den ganzen Ramsch, den man so zu Hause noch rumliegen hat, auf immer kann man daraus was machen. Und das war die Veranstaltung. Und das ging nur 2009. Wegen des runden Jahrestags. Dann hatte ich Glück und konnte also mit einer Redakteurin sprechen und habe mir ein bisschen was gezeigt. Dann hat
so
die Blut
das,
geleckt,
ja.
Und so ist das. Ja. Und jetzt gibt es das auf DVD im Edition Filmmuseum in München. Kann man das kaufen zusammen mit noch anderen Filmen und dann hat man so ein DDR-Paket, wo also Dinge drin sind, die in der, sag ich jetzt mal, offiziellen Berichterstattung alle nicht vorkommen.
Unglaubliche andere Dinge, auf die wir
und
gleich
selbst,
auch
wenn
noch kommen.
Selbst wenn Sie den 4.11. sehen, also Sie sehen da natürlich, es ist alles aufgezeichnet worden. Es ist auch selbst vom DDR-Fernsehen direkt übertragen worden. Ja. Da gibt da auch Bilder drin, wo mich auf immer die Kameraleute interessiert haben. Wenn es nämlich unten unruhiger wurde, bekamen die oben Angst, weil die standen auf so hohen Podesten. Und man kann richtig sehen, wenn die Pfiffe da kommen, wenn der Markus Wolf auf immer redet, ja, oder der Schabowski, Markus Wolf ist ja nicht drin im Bild, im Material, dann werden die nervös da oben, ja, weil sie nicht wissen, stürmen die das jetzt? Und wenn die anfangen, dann ist auch ihr Podest vielleicht dran oder so. Ja. Man sieht die Angst auf einmal, ja, und auch wie sich Kameras angucken. Also ich gucke meinetwegen in die eine Richtung und dann sehe ich, wie da eine Kamera einschwenkt und gucke, so eine Sache. Ja. Das findet man dann auf einmal. Das ist völlig unabhängig von dem eigentlichen. Aber das ist so die Spannung, die da
die Dynamik
in der,
auch,
ja, ja, die da in der Luft liegt und die man eigentlich kriegen muss. Der zieht doch einen Schwenk hoch plötzlich nach oben. Auf einmal fliegt da ein Flugzeug. Ein Sportflugzeug oben drüber weg. Was ist das?
Ja, surreal.
Ja, das sind so, es kann auch gefährlich sein, wer weiß. Ja? Also man ist ja so, das finde ich interessant.
Also Fragmente sind das, die Sie da versammelt haben. Reste haben Sie auch
im
mal
Grunde
gesagt.
Im Grunde genommen sind, naja, Reste, was übrig bleibt. Und man kann daraus was machen. Und ganz praktischerweise dann, wenn man dafür auch Geld kriegt. Ansonsten muss ich es halt machen, wenn ich kein Geld dafür kriege, mache ich es aber auch. Also es ist...
Lassen Sie sich nicht so unterkriegen. Nee,
nicht so leicht.
Offensichtlich nicht. Hören wir Nina Simone, den ersten Musiktitel, den Sie mitgebracht haben.
Ja, gerne. Die höre ich gern.
Do I move you? Is it thrilling? Do I groove you? Are you willing? Do I soothe you? Tell the truth now. Do I move you? Are you loose now? The answer better be. That pleases me. Are you ready for this action?
Do I Move You von Nina Simone auf Wunsch des Filmemachers Thomas Heise, der zu Gast ist bei den Zwischentönen. Dokumentarfilmer mit Hang zur Grausamkeit, hat eine Kollegin mal über Sie geschrieben, Herr Heise. Und es war, glaube ich, als Kompliment gemeint.
Ja.
Verstehen Sie, was sie gemeint haben könnte?
Nein, ich höre das manchmal sowas, aber es ist...
Sie sind völlig fremd.
Ja, weil ich verstehe es nicht ganz.
Vielleicht meint es sowas wie... sehr genau hinschauen und nicht wegschauen,
naja,
auch wenn es richtig wehtut?
Naja, wenn man guckt, muss man schon gucken. Also dann muss ich mir das antun, klar. Das ist dann einfach professionell sein, könnte man dann einfach sagen. Ja, das ist wie ein Handwerk. Also ich muss natürlich mehrere Sachen gleichzeitig machen. Also ich muss das sehen, muss das auch aushalten, das zu sehen, muss das von mir aus auch bewerten, aber ich muss das nicht während, sondern muss das danach machen. Lauter so Sachen, ja, und das geht nur so. Also das ist das, was mich auch immer interessiert hat, bei Brecht dieses Kaltdenken. Ne?
Genau.
Und das heißt ja nicht, dass man das Emotionale eigentlich ausschließt, sondern das heißt, dass man das beide gleichzeitig versucht hinzukriegen. Und das ist das, was mich da sozusagen von der Form dann her auch beschäftigt. Also ohne das jetzt nach außen tragen zu wollen. Also ich habe keine Botschaften, sondern ich versuche nur, Dinge für mich mir klar zu machen und sozusagen ein Bild zu entwerfen von dem, was mich gerade beschäftigt. Und dann... Das ist dann der Film, die Antwort darauf. Also das ist wie ein Satz oder irgendwie eine Überschrift von einem, wo ich das dann wegpacken kann und sage, okay, das ist das. Aber das meint nicht, dass ich Ihnen das jetzt beibringen will, sondern das, was Sie daraus machen, ist Ihre Sache. Also Sie können sich Ihren eigenen Satz daraus basteln.
Sie haben einen Film über Ihre Familie gemacht.
Ja.
Da waren viele auch sehr persönliche Dinge dabei. Da beobachten Sie aber auch, so distanziert, wie es geht, auch wenn es zum Teil sehr persönliche Briefe, sehr persönliche Aufnahmen sind.
Naja, das ist ganz praktisch. Also das hat nichts mit der Familie, sage ich jetzt mal, zu tun. Das hätte auch eine andere Familie sein können, mit der würde ich genauso umgehen. Also da ist kein Unterschied. Und eigentlich ist es ganz simpel, ist ein bisschen wie bei Shakespeare, sage ich jetzt mal. Wer dran ist, hat immer recht. So, und wenn jetzt jemand dran ist, dann hat der oder die recht. Und dann wird die auch entsprechend behandelt und wird auch so genommen. Also ich habe das dann in dem Moment nicht in Frage zu stellen. Aber die nächste Figur kann das davor Gesagte oder Gezeigte in Frage stellen. Aber nicht ich, indem ich die sozusagen auch noch interpretiere.
Ja, ich verstehe das. Wenn man sich einem fremden Gegenstand nähert, bei der eigenen Familie, stelle ich es mir nochmal schwieriger vor. In Ihrem Fall nicht?
Nee.
Sie haben mal gesagt, zur Familie habe ich praktisch kein Verhältnis, kann ganz wenig damit anfangen.
Das hat damit zu tun, ja.
Und dann machen Sie so einen Film, 3,5 Stunden
vielleicht gerade.
Über Ihre Familie. Ja. So passt das zusammen. Ist auch nicht der erste Film über Ihre Familie. Der ausführlichste.
Ja, es ist nicht mal wirklich ein Film über meine Familie. Das stimmt natürlich, aber es ist eigentlich ein Film über eine Konstellation, was mich da interessiert. Ja, da treffen sich in der Sommerfrische zwei Mädels mit einem aufpassenden kleinen Bruder und noch irgendeinem jungen Mann aus Berlin und verlieben sich da so ein bisschen ineinander und daraus entsteht ein ganz großer Quatsch, nämlich dass die dann sagen, ja, dann kannst du unsere Schwester in Berlin nochmal grüßen, ja, und dann fängt der an, der eine Postkarte, und dann verlieben die beiden sich aber und nicht die Leute, also entsteht so Quatsch einfach. Ja.
Also es geht von ihren Urgroßeltern bis zu ihnen letztlich.
Ja, das finde ich total schön einfach, also so eine banale Urlaubsangelegenheit, ja, und die, das ist der Anfang und das führt dann sozusagen über den Ersten Weltkrieg, also die Weimarer Republik, die Nazi, die Deportation und so weiter, bis in die Gegenwart.
Und Sie haben es jetzt schon angerissen, über diese Personen und ihre Hinterlassenschaften steuern wir auch so durch die Weltgeschichte der letzten 100 Jahre.
Also der Film ist, wenn man so will, eine Zusammenstellung von lauter persönlichen Dokumenten. Also keinen historischen Dokumenten, sondern im Wesentlichen persönlichen Dokumenten.
Also Briefe, Ausnahme. Tagebucheinträge, Briefe,
Tagebücher,
Fotos,
Notizen, was man sich irgendwo aufschreibt, Zettel, alles Mögliche. Relativ wenig Fotos und alle Bilder stammen aus der Gegenwart und haben eigentlich mit dem, was im Text stattfindet, wenig zu tun. Manchmal gibt es so komische Überschneidungen oder könnte es eine Überschneidung sein, aber meistens nicht. So, und daraus baut sich das zusammen. Aber viele große historische Ereignisse werden überhaupt nicht erwähnt. Es gibt weder einen Kriegsanfang für den Zweiten Weltkrieg, noch gibt es ein Kriegsende. Sondern es ist nur irgendwann davon die Rede, dass die Russen in Dresden sind. Also es ist so, es läuft einfach so ab, einfach wie so ein, im Grunde genommen wie ein Uhrwerk, was mal wiederum was zu tun hat mit den Waggons und dem und so einem Rangierbahnhof, der also auch funktioniert wie ein,
ja, auf der Bildebene
wie ein Uhrwerk oder sowas, ja, mit Gleisen, wo also Biografien parallel laufen, sich schneiden, zusammenkommen, wieder aus.
Ja, es gibt immer so Bewegungen
kann,
in den Bildern.
Ja, ganz viel. Und so ist das. So, und das, aber es erzählt nicht jetzt sozusagen die Geschichte anhand der Leute, sondern es erzählt die Leute. Und die sind in ihrer Geschichte, wenn man so will, gefangen. Und das, von dieser Geschichte, die sie fängt oder gefangen hat, erfährt man dann eben auch durch die Umstände oder wie sie das reflektieren. Weil das wird ja in den Briefen nicht gesagt, heute ist das und das passiert, sondern das wird gesagt, jetzt darf man nicht mal mehr auf der Straßenbahn mitfahren, ja, oder darf nur im letzten Wagen sein und dann darf man sich nicht hinsetzen und so weiter, solche Sachen.
Das ist eine,
das sind Reflexionen über das Geschehen und nicht das Geschehen selber.
Was Sie jetzt da gerade beschreiben, ist eine der Szenen, die viele, glaube ich, als eine der eindrücklichsten in dem Film empfunden haben. Da schreiben Ihre Urgroßeltern.
Nee, das sind einfach meine Großeltern, die Schwestern und mein Urgroßvater und die Schwestern meiner Großmutter, die in Wien geblieben sind.
Genau, die schreiben
sie
an
ist
ihre
nach
Großmutter.
Berlin gezogen und sie schreiben immer von Berlin,
von Wien nach Berlin.
Genau.
Und sie beschreiben, wie der Druck auf die jüdische Bevölkerung da immer weiter wächst und wie sich letztlich so die Schlinge zuzieht.
Ja, das ist so im Ergebnis, aber sie schreiben nicht davon. Sie schreiben, was ihnen so passiert, ganz normal. Also sie schreiben nicht über die Verhältnisse, sondern sie schreiben eigentlich an ihre Schwester oder an ihre Tochter. Und dann schreiben sie, was man so schreibt. Also wie auch aus dem so. Und jetzt habe ich das gemacht und dann haben wir das gemacht. Jetzt kann ich aber leider nicht mehr rauchen, weil es ist jetzt verboten. Gut. Und dann kommt was so. Aber es ist eigentlich sehr selbstverständlich, was sie da schreiben. Und genau das macht das aus. Weil sie wissen ja, wenn sie das hören, weil sie die Geschichte kennen oder zumindest andeutungsweise kennen, kann man ja annehmen für die meisten, sie wissen, was das eigentlich bedeutet. Aber die, die es geschrieben haben, wussten es zu der Zeit noch nicht.
Ja, und das ist ja das Erschütternde. Das ist das Erschütternde, was einem so den Atem nimmt, weil man es weiß und weil man merkt, mit welcher, ich weiß nicht, woher die das nehmen, diese Zuversicht oder dieser Glaube daran, dass alles schon seine Rechtmäßigkeit hat und alles schon wieder gut wird.
So funktioniert es aber. So ist es. Wenn die Dinge langsam geschehen und nacheinander geschehen, dann kann man Dinge sehr stark verändern. Und genau das ist ja im Dritten Reich auch passiert. Also die haben zwar von Anfang an natürlich Terrormaßnahmen, aber nicht in der Fläche, hätte ich jetzt mal gesagt. Und auch die industrielle Vernichtung von Menschen gibt es praktisch erst ab Beginn der 40er Jahre. Und bis dahin war das alles noch irgendwie so. Es ging immer noch hier ein bisschen, da ein bisschen, dann dies verboten, dann jenes anders. Und so verändert sich das. Und so in dieser langsamen Form ist das offenbar kein Problem. Und das ist auch unser Problem jetzt. Und das ist das, was man, also wenn überhaupt irgendwas aus Geschichte lernen kann, dass die Dinge sich langsam verändern und dass dadurch sozusagen Veränderungen in alle Richtungen möglich sind, also auch zum Schlechteren hin. Und man das wahrscheinlich erst merkt, wenn es zu spät ist.
Wir müssen noch sagen, was auf der Bildebene passiert, während wir diese Briefe aus Wien hören.
Ja, da ist das einzige Dokument, was sozusagen ein richtig offizielles Dokument sind, ist. Ne? Das sind Transportlisten von den Transporten der Wiener Juden nach Lutsch und nach Riga, die ich da benutzt habe. Und wo die drauf vorkommen, also wo die Schreiber der Briefe dann irgendwann Teil dieser Transporte sind und wo ihre Namen auf diesen Transportlisten dann auch erscheinen. Und während man also diese Transportlisten sozusagen durchs Bild fahren sieht, ganz langsam, und man alle Namen lesen kann und alle Adressen und das sehen kann, wie ganze Familien da sind und wann die geboren sind und so weiter, läuft dieser Briefwechsel. Und der Briefwechsel endet natürlich damit, das weiß man relativ schnell, dass die dann auch auf dieser Liste sind. Und das ist auch dann so. Und wenn kurz bevor dann sozusagen der Abtransport erfolgt, also bevor das dann, sieht man dann auch den Namen auf dem Bild.
Und das läuft über 20 Minuten lang.
Das sind etwa 22 Minuten sogar. Und dann, das war interessant, weil das habe ich natürlich nicht so machen wollen. Das kann man sich auch nicht ausdenken. Das ist was entsteht. Und das ist entstanden, weil ich habe diese Listen wollte ich schon benutzen, aber nicht so viel. Weil ich dachte, das kann man ja nicht ewig eben antun. Ja. Und dann hatte das aber das Problem, dass ich die Briefe nicht untergebracht habe, die ich glaubte, da unterbringen zu müssen. Und dann habe ich das nochmal komplett rausgenommen und habe die Briefe nochmal neu montiert, also das nochmal neu sortiert alles. Und habe dann mit dem Schnittmeister ausgemacht, dass wir das jetzt synchronisieren mit den Listen und auch die folgenden Einstellungen. Danach läuft das ja ins Schwarz, die letzte Liste, und dann beginnt Marika Röck zu singen und dann sieht man so Aufnahmen von Haufen.
Das sind so Baumstämme.
Das komplett durchlaufen zu lassen und sich nicht vorher anzugucken, ob es jetzt an der einen Stelle schon gut ist oder sowas. Ja. Und das haben wir gemacht und dann ist uns das passiert, was den Zuschauern jetzt immer passiert, dass das ja ein schön, das sitzt dann halt. Und dann haben wir gesagt, na gut, nicht mehr dran rühren, lassen wir jetzt so. Weil wenn man anfängt, dann das zu verbessern und noch und hier noch ein bisschen, dann kriegt man nicht. Und das war klar auch, dass das alles eine Stimme machen muss.
Nämlich ihre Stimme.
Das war auch nicht klar. Sollte eine Schauspielerin machen. Das war auch schon geprobt zum Teil und so.
Und dann?
Naja, dann, ich habe ja immer das Problem war, dass wir zum Schneiden ja die Töne bräuchten. Und wir haben ja erst die Schnitten und dann wussten wir nie, was ist der nächste Brief oder irgendwie sowas. Sondern das ist so, ist so entstanden letzten Endes. Also habe ich die Dummies immer eingesprochen. Also das haben wir im Kinderzimmer gemacht, beim Schnittmeister, bei dem Chris zu Hause, und der hat in dem Zimmer seiner Tochter, die hat irgendwie auch einen Notenständer, weil die irgendwie Geige übt oder irgendwas. Und jedenfalls dann den Laptop ruf und schnell einsprechen und dann weiterschneiden. Und so ging das. Und ja, und da haben sie auch ja nicht viel Zeit für Gefühle oder was, sondern das ist einfach, man erledigt eine Arbeit. Also mehr ist, ich weiß nicht, was ich da sage. Keine Ahnung. Also ich denke darüber nicht nach, wenn ich da spreche, ist rein Rhythmus, was ich, also vielleicht so, und den kann man dann nochmal hinterher auch noch bearbeiten, wie Sie ja wissen. Und
bei den Dummies ist es dann geblieben?
Ja. Das haben wir ja nur einmal zusammen gesehen. Also wenn der Film so lang ist, dann haben sie das Problem, dass sie nicht den meinetwegen morgens jetzt, ach, wir sind bis dahin gekommen und jetzt gucken wir mal und dann machen wir weiter. Sondern sie fangen immer irgendwo in der Mitte und also sie haben überhaupt nie einen Überblick, nie. Weil wenn sie morgens den Film angucken, und der ist ja vorher noch länger, dann ist er meinetwegen 4 Stunden oder 4,5, dann ist der Tag vorbei, dann haben sie nichts, ist nichts passiert, sie haben nur geguckt. Und am nächsten Tag wieder. Also man muss immer in diesen Fetzen sich so vorwärts arbeiten. Also einfach als Formproblem, wird mal so zu benennen. Ja. Und das hat dann natürlich Folgen, also auch in der Art, wie es dann am Ende sozusagen herauskommt. Dadurch kommt heraus, dass am Ende ich das alles alleine spreche, dass das im Grunde genommen, es ist ja keine kunstvolle Sprache, sondern ich bin Laie, ja, also so, und es ist manchmal gut, manchmal nicht so gut, aber es ist unfertig. Das ist aber gerade gut, dass es unfertig ist und so eine Sache, das spielt da eine Rolle und das hat mich dann auch zunehmend interessiert.
Man kann ja das Fließen der Geschichte nicht sehen, heißt das in einem von den Briefen.
Ja, hat der Wolfgang mal geschrieben, stimmt
Ihr
aber
Vater.
Nicht. Ja, aber das stimmt ja nicht, in den Filmen sieht man es ja.
Der Philosoph, Wolfgang Heiser, ja. Haben wir noch nicht gesagt.
Nee. Aber im Film sieht man es ja. Das Fließen der Geschichte.
Im
das
Nachhinein.
Ist genau der Punkt.
Im Nachhinein.
Ja, dann sehen Sie das.
Ich dachte, das Problem ist, dass man es im Voraus nicht sehen kann, wo es hinfließt.
Nee, das weiß man nicht.
Aber in Ihrem Film gibt es so eine Bewegung.
Ja, das ist immer die gleiche Bewegung. Also ich habe dem Kameramann gesagt, der Film hat die Geschwindigkeit einer Sonnenfinsternis.
Ah ja, welche Geschwindigkeit hat die?
Na, das ist so eine langsame Geschwindigkeit. Die kann ich jetzt im Radio natürlich schlecht zeigen. Auffällig ist das extreme Gleichmaß, dann also doch eine zwingende Bewegung, also die nicht aufhaltbar ist. Das ist ihr sozusagen anzusehen, dass man die nicht aufhalten kann. Das ist egal, was sie machen und welches Bein sie da stellen. Und es ist eine ähnliche Geschwindigkeit wie die der Wagen auf dem Güterbahnhof. Es ist auch so eine komische, die rollen einfach auch irgendwie.
Und die Windräder offenbar.
Die Windräder, auch so eine komische, also alles so. Das ist alles so ein bisschen, ist nicht schnell, sondern ist auch nicht
Menschen richtig, auf Bahnhöfen, die so auf Bahnsteige rauf- oder runtersteigen.
Ja, na, das ist was anderes nochmal ein bisschen. Aber diese Sachen, das ist so die Grundgeschwindigkeit des Films. Das war klar. Und das ist
und
die
Zeit. Und
warum
Sonnenfinsternis?
Ja, weil das so. Weil, da
weil das eine zwingende Bewegung ist, die aber irgendwie konzentriert, aber nicht.
Ja, wenn man einer Sonnenfinsternis ausgesetzt ist, der kann man sich nicht widersetzen. Hm. Also, ihr könnt es gerne machen, aber da kommt nicht viel raus. Und das ist das Problem, was die Leute gegenüber der Geschichte haben. Also, sie haben nur sehr bedingt Einfluss auf den Lauf der Dinge, jedenfalls als Einzelne. Und wenn sie was erledigen können, haben sie nicht unter Kontrolle, was daraus dann wird, wenn sie irgendwas ändern. Das ist auch meistens sehr offen. Das ist ja das Problem.
Das ist auch der Eindruck, der hängen bleibt, wenn man sich den Film anschaut, dass die Briefeschreiber dem auch ausgeliefert sind, einfach, was
naja,
da mit ihm passiert.
Aber weite Strecken schon, na klar. Also man kann im Detail natürlich da irgendwo rühren, ja, und kann was machen oder so weit. Ja. Ob das jetzt in Berlin ist, in Wien oder sonst wo und wann. Aber letzten Endes müssen die Leute mit diesem Ausgeliefertsein zurechtkommen oder sich innerhalb dessen bewegen. So.
Der Film ist wahrscheinlich aber auch deswegen so eindrücklich, weil sie aus einer Familie kommen, der Briefeschreiber. Ihre
und
Mutter war
die Germanistin
und Rosemarie Heise, und,
ja, der
Redakteurin,
der Wolfgang Heise war
Voltaire,
Philosoph
Übersetzerin, und, Benjamin, genau, Herausgeberin,
genau.
Ihr Vater, der Philosoph,
Lehrstuhlinhaber. Dann hat man mit Schreiben zu tun einfach. Ja.
An der HU Berlin, genau.
Ja. Und lesen wahrscheinlich hat es auch zu tun.
Ja.
Insofern mag es auffallen, das ist vielen aufgefallen, wenn bei einem Q&A hört man das dann manchmal, dann sind ja die Briefe, ja, was schreiben die denn da alles? Und dann fällt den Leuten auf, dass sie gar keine Briefe mehr schreiben.
Ob man so einen Film noch machen kann?
Das ist die Frage, nein, da müsste man was anderes machen. Das würde sehr viel, also gibt es ja auch so eine Filme, also die sozusagen dann irgendwelche Found Footage aus dem Netz zusammenstellen, was dann also Schnipsel sind. Die Schnipsel werden kleiner, werden mehrdeutiger oder irgendwie sowas, ja. Und ja.
Und inwiefern man Wirklichkeit da drin dann erkennen kann?
Ja? Muss man sehen, ja. Kann ich so nicht sagen, müsste ich machen.
Ja, wäre doch mal was.
Nee, interessiert mich nicht so.
Schade.
Ja.
Ja, der nächste Musiktitel ist quasi auch eine Zeitreise.
Sending on the Highway, ne?
Ja, blutjunger Bob Dylan, ja. Ne? Anfang der 60er Jahre, ist Anfang 20 und singt davon, wie sein Leben an ihm vorbeizieht und klampft wie besessen. Wollen Sie noch was sagen dazu?
Nee.
I'm standing on a highway, trying to bum a ride, trying to bum a ride, trying to bum a ride. I'm standing on a highway, trying to bum a ride, trying to bum a ride, trying to bum a ride. Nobody seems to know me, everybody passes me by.
Willkommen zum zweiten Teil der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast ist nach wie vor der Filmemacher Thomas Heise, der, wie alle unsere Gäste auch, die Musik ausgewählt hat für diese Sendung. Und ich will da gar nicht viel vorwegnehmen. Wir hören einfach mal, was er noch so mitgebracht hat.
Well, you're my friend. And can you see Many times we've been out drinking. Many times we shared our thoughts. But did you ever, ever notice?
Ja, Thomas Heise, Johnny Cash, I See a Darkness. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Sie ein Faible für Country haben könnten.
Doch, habe ich. Und zwar schon sehr früh, muss ich mal sagen, auch gerade Johnny Cash. Und zwar zu einer Zeit, wo man das eigentlich nicht laut sagen durfte, wenn man dann sowieso komisch angeguckt wurde, wenn man dann sagt Country oder so. Aber ich fand das schon immer irgendwie spannend und ja, höre das ganz gern.
Da ist dann auch und so ein bisschen Pathos ist dann auch erlaubt an der Stelle. Bisschen Pathos ist dann auch erlaubt
ja,
an der Stelle.
Ja, das ist natürlich auch kitschig und sowas alles, ja. Aber das ist, na klar ist das erlaubt. Also das, aber andererseits, wenn man dann mal auf so langen amerikanischen Straßen ist, oder auch russischen, ist egal, dann versteht man das sofort. Da geht das wunderbar.
Ihr erster Film, Thomas Heise, zumindest der erste, von dem ich weiß, der heißt Wozu denn über diese Leute einen Film? Könnte man über viele von Ihren Filmen wahrscheinlich schreiben als Motto? Finden Sie nicht?
Weiß ich nicht, ja, gut.
Sie haben sich ja manchmal schon so auf die Randgestalten eher gestürzt als auf die Protagonisten jetzt des Weltgeschehens, wenn ich das sagen kann.
Ja, gut, das ist eher zufällig, glaube ich. Also wahrscheinlich ist es zufällig. Oder es ist gut, dass es dieser Zufall war, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich auf irgendwelche Konzeptgeschichten gestürzt, die mir, und das ist gar nicht so gut, wie ich dann mitunter auch bei studentischen Arbeiten sehe. Besser ist es, sich auf Dinge einzulassen, die einem geschehen. Und auch bei diesem Film ist es so gewesen, dass ich eigentlich was ganz anderes machen wollte. Und während ich das andere recherchierte, sind ein Kumpel von mir das Motorrad geklaut worden. Und wir erfuhren irgendwie durch einen Zufall, wo das gewesen sein könnte und wer das gewesen sein könnte und so. Fing also eine Geschichte an.
Und dann war das Ihre private Detektivgeschichte quasi.
Ja, und dann habe ich die getroffen und dann habe ich sie gleich natürlich gefragt, kann man doch einen Film drüber machen? Ja, die fanden das gut. Naja, dann haben wir angefangen. Also ganz simpel.
Das waren so drei Kleinkriminelle aus dem Prenzlauer Berg?
Nee, das waren zwei Brüder ganz einfach. Ja. Also ganz normale Brüder. Ja, die gingen ganz normal arbeiten und machten Glühlampen im NAVA-Glühlampenwerk. Und dann machten sie das, was Jugendliche auch machen. Den knacken ab und zu mal eine Laube oder brechen den Kiosk ein und klauen Zigaretten oder eine Flasche Schnaps und so. Und das hatten die auch gemacht. Und darum ging es letzten Endes. Und auch eben mit dem Motorrad fahren. Ja. Also sich ein Motorrad einfach kurz schließen und dann draufsetzen und durch die Stadt fahren. So. Das sage ich deswegen so ausführlich, dass die gingen arbeiten im Dreischichtbetrieb und so weiter. Das war also richtig ganz, also nicht nur kleinkriminell, sondern das war eigentlich ganz normal.
Das waren Jugendliche.
Ganz normale Jugendliche. Das war genau der Punkt. Und das ist dem Film dann auch vorgeworfen worden, dass das da so sind unsere Jugendlichen nicht.
Ja. Haben Sie sich aber wahrscheinlich auch schon denken können,
das habe ich mir sofort denken können, so ja. Aber das hat mich ja, ich fand das sportlich interessant, schneller zu sein als die Polizei. das ist manchmal das so ganz egoistische oder auch Blödsinn. Ja. Ich habe ja auch Schnapsideen.
Durfte da natürlich auch nicht gezeigt werden, der Film.
Naja, der ist eh mal vorgeführt worden und dann gab es irgendeine wilde Diskussion, an die ich mich nicht mehr so genau erinnere. Und dann ist er gesperrt worden für alle öffentlichen Vorführungen innerhalb und außerhalb der Hochschule und damit war er weg bis 1989.
Und Sie haben damals studiert an der Hochschule für
und Film. Und da war das so, dass ich den Film, das war der Film, den ich schon mal umgeschnitten habe.
Ach so.
Damit, den hatte ich keiner Karo, hatte ich das gezeigt, der war praktisch mein Mentor. Der hat sofort gesagt, das kriegst du nie durch und überleg mal, was du da machst. Und dann habe ich überlegt und dann hab das gemacht. Und dann ist der Film trotzdem nicht durchgekommen und Heiner Karo hat gesagt, du bist zahmer geworden. So, und das liegt mir jetzt bis heute noch auf der Nase, also das ist schon scheiße. Das soll man nicht machen.
Lektion gelernt. Früh im Leben ist doch gut.
Ja, und jetzt läuft der Film immer wieder und immer wieder. Und es ist so. Das ist so, wie der Heiner Karo mir auch gesagt hat. Er hat gesagt, du musst dir überlegen, was du für Filme machst, weil wenn du stirbst eines Tages, kommst du in die Hölle für Filmemacher. Und da musst du dir bis ans Ende aller Tage deine Filme angucken, immer wieder von vorn. Und okay, das sollte man also
das
bedenken, kann ich nur sagen.
Gut, hat offensichtlich gewirkt. Sie haben damals studiert.
Ja.
An der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg. Und da sind Sie runtergeflogen früher oder später. Naja, oder sie sind gegangen, bevor sie runtergeflogen sind.
Es ist ein bisschen kompliziert. Also da kommen mehrere Sachen zusammen. Einerseits, ja, seit 76, wie ich später erfahren habe, einen sogenannten operativen Vorgang. Ich bin trotz dieses Vorgangs angenommen worden an der Filmhochschule. Das muss man erst mal sagen. Das hat natürlich auch mit diesem operativen Vorgang zu tun, weil da ist beschlossen worden, bei den Maßnahmen sozusagen mich machen zu lassen und lediglich dafür zu sorgen, dass nichts gegen die Republik Gerichtetes da entstehen kann. Das hatte dann zur Folge, dass die Arbeiten immer abgebrochen wurden an der Filmhochschule seit diesem einen Film. Und es ging dann so fast 4 Jahre lang mit Anfängen und Abbrechen und wieder anfangen und wieder abbrechen. Und dann bin ich beauftragt worden, einen Film zu machen. Also kriegte richtig Thema vorgeschrieben und so weiter. Damit sollte mir geholfen werden, dass ich endlich einen Abschlussfilm auch zustande bekomme. Das sollte so ein Film sein über die neuere Tätigkeit. Das weiß kein Mensch mehr heute, was das ist. Das war die Idee neuerer, das waren Leute, die Erfindungen machten, also in ihren Betrieben, um also die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Damit konnte man auch Geld verdienen. Also das wurde dann ausgerechnet, wie viel Nutzen bringt das, und dann haben die Prozente bekommen. Von daher gab es auch Leute, die das sehr gerne machten. So, und es gab also überall bezirksneuerer Zentren und was weiß ich nicht, irgendwelche Bürobütchen, wo dann so. Und über sowas sollte ich was machen. Und da ist mir wirklich nichts eingefallen. Also, weil das ist so, wie soll man so. Und dann hatte aber der Peter Badl die schöne Idee, dass wir gehen mal einfach hin zu so einem Bezirksneurezentrum und dann gab es dort eine
Broschüre. Ihr Kameramann über lange Zeit.
Peter Badl, ja. Und dann gab es da so eine Broschüre, die hieß Neue Technik, neue Erfolge. Und
Klingt schon toll.
Da war schon klar so. Und wir haben im Grunde Bestand der Film, den ich dann gemacht habe, aus dieser Broschüre. Wir haben die Broschüre 1:1 verfilmt. Also ich habe alles, was da drin gesagt wurde, also als Wahrheit behauptet. Und die Bilder zeichnen was völlig anderes. Und damit war klar, dass das alles TÜNEF ist. Und das war ein 15 oder 18 Minuten langer Film, also so als Kinovorfilm gedacht. Und ich habe richtig Theater bei der Abnahme und ich sollte das alles ändern und habe es dann nicht gemacht. Und dann hat mir der Gruppenleiter beim DEFA-Doc-Film, wo ich wiederum delegiert worden war von der Filmhochschule, das ist alles abgesprochen gewesen mit der Stadtsicherheit. Das war also so, dass da ringsrum wurden überall IMs organisiert. Ja? Also der Produktionsleiter, der Herstellungsleiter und so, die waren alle Stadtsicherheit. Und ich da nur dazwischen und wollte meinen Film und habe gar nicht gewusst, wie mir geschieht. Ja? Jedenfalls hat mir der Gruppenleiter dann gesagt, wenn ich den Film nicht ändere, dann ist das Ende meines Studiums. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann ist es so. Also das ist ja dann nur realistisch. Und dann habe ich selber gekündigt, habe mich exmatrikulieren lassen, weil ich mir dachte, dass ich dann mit weniger Konflikten gehe. Sozusagen, wenn die mich rausschmeißen, dann muss ich anfangen zu kämpfen. Das mache ich dann auch. Und dann weiß man nicht, wo das endet. Weil dann fährt sich die hoch und ich kann nicht mehr zurück und die können nichts ändern. Dann entsteht Scheiße. Und ich wollte nicht investen. Das muss ich auch so ganz klar sagen. Weil das war keine Alternative. Ja, und deswegen bin ich selber gegangen.
War Ihnen das die ganze Zeit klar, dass Sie so intensiv beobachtet werden?
Oder? Nein.
Haben Sie im Nachhinein erfahren?
Ich habe es während des Studiums erfahren, also über eine Kommilitonin, über die Petra Tschertner, die angesprochen worden ist. Die hat mir das sofort gesagt, dass sie also befragt worden ist zu mir. Und ich bin dann mit ihr zusammen zu Heiner Caro und habe dem Heiner Caro, der ja in der Parteileitung der DEFA war, gesagt, er möge bitte dafür sorgen, dass, wenn die Stasi was will oder was wissen will, sollen sie zu mir kommen und nicht irgendwelche Freunde so bequatschen, weil das kann Freundschaften auseinanderbringen und das sollen sie mal schön sein lassen. Und ja. Und dann haben sie versucht, später mich dann zu kriegen, hat aber nicht geklappt. So. Also bin ich mal bestellt worden zum Wehrkreiskommando mit einer Vorladung. Also richtig so, dass man hingehen musste. Und dann ist der erste Satz, Sie wissen doch, mit wem Sie hier reden. Und dann weiß man, wo man ist.
Ja, und dann muss man da irgendwie wieder rauskommen.
Ja, will ich auch. Und das hat mir der Gerhard Scheumann war geholfen. Den habe ich dann sozusagen sofort informiert, weil ich dachte, oh, worum geht's? Also was sind die interessanten Punkte? Das war Gerhard Scheumann, also der in der Akademie war, ein Sektionsleiter für darstellende Kunst in der DDR. Und Heiner Müller, wo auch eine Möglichkeit bestand. Und dann habe ich denen das zuerst gesagt und habe natürlich auch im Rat gefragt. Und Scheumann war ich ein bisschen hinterlistig, muss ich mal sagen, weil ich dachte natürlich, der hat sowieso Verbindung dahin. Und der hat dann mich angerufen und hat dann gesagt, ich werde keinen Besuch bekommen. Da wusste ich das durch.
Problem erledigt.
Ja.
Aber Sie standen jetzt erstmal ohne diesen Job
Also Sie standen erstmal ohne das Studium da und ohne irgendwas?
Ohne Studium heißt einfach, ich konnte nicht bei der DEFA arbeiten, das war klar. Also da konnte ich nicht mehr hin zurück, ich musste so sehen, was ich mache.
Sie waren bei DEFA Spielfilm eine Zeit lang?
Da bin ich ja delegiert worden. Mhm. Also ich habe hab kein Volontariat gemacht wie die anderen, sondern ich habe einfach so irgendwie angefangen mit als irgendwann Läufer. Und danach habe ich alles Mögliche gemacht. Erstmal habe ich dann schon angefangen, Hörspiel zu machen, also Vorname Jonas. Also wo ich wusste, dass ich aufhöre, habe ich sozusagen schon den Kontakt gemacht zum Rundfunk und habe dann den Vorname Jonas vorbereitet.
Großartiges Stück. Ich muss dazu mal vielleicht kurz sagen, das ist ein Stück über eine Familie. Eine Knastentlassung.
Die Frage war, was passiert, wenn einer aus dem Knast kommt. Und das in der DDR. Und das sollte mal heißen, die ersten 8 Tage. Und die Idee war, den 8 Tage lang zu begleiten. Also die Figur, die dann aus dem Gefängnis kommt. Und daraus sind es dann über ein Dreivierteljahr geworden und später mehrere Jahre. Und das begleitet den sozusagen so lange, bis er wieder reingeht.
Zu allen möglichen Behördengängen, das sind total interessante Insichten.
Darum ging es eigentlich. Eigentlich ging es um die Behörden, das ging ja nicht so sehr um den Fall. Der Fall ist ganz banal. Also ein Jahr nicht arbeiten, ein Jahr Knast und dann kommt man auf eine Biografie, dann Heimgeschichte und. Dann waren die Eltern und den ganzen Kram, den man dann so hat. Aber das Entscheidende war eben, dass man auf die Weise, dass ich an die Ämter kam. Und das ohne, dass die Ämter sich vorbereiten konnten. Also es konnte nicht sozusagen im Personal getauscht werden oder irgendwie sowas, ja.
Aber es ist doch irre, wo Sie da überall reingekommen sind. Ja. Das ist doch unvorstellbar. Sie sind da raus.
Sie sind
aus der Filmhochschule raus mit dieser Geschichte und dürfen dann da überall aufnehmen.
Na gut, die waren ja nicht so schnell. Also ich meine,
das war
ja nicht alles miteinander
Geschwindigkeit.
Vernetzt. Geschwindigkeit. Ja, es war ja nicht alles miteinander vernetzt. Also ich habe ja beim Rundfunk nicht angesagt, ich bin gerade aus der Filmhochschule rausgeflogen. Also das ist ja, sondern ich bin für die ein junger Autor, Freiburg, irgendwas. Ja, das hat die ja nicht interessiert, was die gemacht haben vorher. Und von daher Und das ist dann erst später erkannt worden.
Also wenn man Tätigkeiten oft genug wechselt, dann kann man eine Weile was machen.
Das habe ich auch meinem Entlassenen da erzählt, dem Jonas. Ja, der hatte dann irgendwann, lief praktisch schon wieder ein Verfahren gegen ihn, also dass klar war, dass die Bewährung, die er hat, dass die aufgehoben werden wird und dass er in den Knast geht. Dann hat er gesagt, wenn du noch draußen bleiben willst, dann zieh um. Und zwar möglichst 2-3 Mal kurz hintereinander und immer melde dich um. So schnell, das dauert immer 6 Wochen, bis die das von der einen Dienststelle zur anderen rübergeschickt haben, dass die Akte jetzt, die sagen sofort, nicht mein Bezirk, ist eine andere Akte. So. Und so wandert das erstmal, sind die alle damit beschäftigt, da kommt keiner vorbei, kann sich drauf verlassen.
Aber diese Radiodokumentation, die wurden dann auch nicht fertiggestellt. Hatten Sie damals beim Machen schon das Gefühl, ich mache das für später? Wenn das jetzt nichts wird, ich mache das einfach mal für später.
Ich habe darüber nie nachgedacht, nie. Es war mir egal. Ich habe darüber nicht nachgedacht. Das geht nicht darum, das geht immer, das ist wie bei dem Film. Es geht darum, dass ich mir selber über etwas klar werde. So, und dann können Sie das auch kapieren oder sagen, interessiert mich nicht.
Und Sie machen weiter?
Ja, na klar.
Als Erwerbsquelle war das auf jeden Fall nichts mit dieser Radiosache?
Naja, das war nur sehr bedingt eine, weil ich habe immer von der ersten Rate gelebt. Also ich habe immer so 3 Raten, also 2 Raten meistens, also Auftragsrate und Abnahmerate. Die Abnahmerate habe ich nie gekriegt. Ansonsten habe ich mich ernährt wirklich vom Kinokarten abreißen, Eisverkaufen auf dem Alexanderplatz, also alles sowas, wo man so Tarelöhner machen kann. Und dann hat mein Bruder mich noch unterstützt ein bisschen, weil der hat in der Gastronomie gearbeitet, dem ging es nicht so schlecht.
Gut zu haben, manchmal auch so eine Familie, ne?
Ja. Nein, in der Familie nicht. In dem Fall war das wirklich mein Bruder. Ich hätte das einfach haben können. Ich hätte natürlich bei meinen Eltern fragen können. Das habe ich aber grundsätzlich nicht gemacht. Muss ich mal sagen. Also das war auch bei uns nicht Usus. Also sowohl mein Bruder wie ich, wir wollten das so. Und wir haben das sehr abgewehrt, wenn es da irgendwelche Nachfragen gab.
Weil immer so dieser Vorwurf, die privilegierten
das wurde gerne mal gesagt bei so Gelegenheiten, also von Lehrern oder irgendwie so weiter. Ja, dann deine Eltern kommen dann anspaziert, wenn es ums Abitur geht und dann fangen sie an zu sagen, nee, die kommen nicht.
Ja, sie haben mal einen Film gemacht über ihren Bruder, ne? We'll Meet Again, mein Bruder. Und da geht es um einen gemeinsamen Freund von Ihnen, ehemaligen gemeinsamen Freund vielleicht auch, der Sie ausspioniert hat für die Stasi. Und den wollten Sie offensichtlich konfrontieren und der sagt dann, du hättest doch eh jederzeit ausreisen können.
Das stimmt ja nicht, aber davon abgesehen. Also,
aber das war das Bild.
Das war das Bild, offenbar. Mhm.
Noch eine Station möchte ich gerne streifen. Und zwar haben Sie ja noch woanders angeheuert, nämlich bei der staatlichen Filmdokumentation.
Ja, angeheuert ist gut.
Was war das für eine Stelle?
Die staatliche Filmdokumentation gehörte zum Filmarchiv der DDR. Und die staatliche Filmdokumentation hat sozusagen vorausschauende Archäologie betrieben, wenn man so will, oder sollte das betreiben. Es gab eigentlich kein bestehendes, sicheres Konzept, was die da eigentlich machen sollen. Ja. Und die haben aber die Möglichkeit gehabt, muss man sagen, Dinge ohne staatliche Vorababnahme oder staatlichen Auftrag oder so weit einfach zu drehen. Das heißt, die konnten irgendein Straßenporträt machen von der Linienstraße meinetwegen und auf einmal sah man überall ganz fürchterliche Wohnbedingungen. Also das wäre so beim Doc-Film nicht gegangen, weil dann hätte man dann wenigstens noch drei Neubauten zeigen müssen und eine glückliche Familie und wie die nun endlich ihre neue Wohnung kriegen oder so weit. Und da war das nicht so.
Wofür waren denn die Aufnahmen gedacht?
Naja, die waren dafür gedacht, wenn dann zum Beispiel irgendwann das Wohnungsproblem gelöst ist, dann kann man auch die Filme zeigen über die schlechten Wohnverhältnisse.
Die Probleme des Anfangs.
Genau, das war die Idee. Also etwas sehr flach gesagt. Ja. Ist aber den Leuten, wenn man sich das Gesamtspektrum anguckt, was die da gemacht haben, ist da wenig von realisiert worden, muss ich mal sagen, an solchen Sachen. Und andererseits konnte ich da als freier Mitarbeiter arbeiten und habe dann zwei Filme dort gemacht, also nach dem Rausschmiss. Das war 1984 das Haus, 1984 heißt der. Und der andere heißt Volkspolizei 1985. Und das sind so Filme, wo die sozusagen ganz bewusst dafür gemacht wurden, dass man die später erst sieht. Also das war richtig so ausgedacht, dass ich mir dachte, na, zum 100. Jahrestag der DDR, da wird es einen Dokumentarfilm geben vom schweren Anfang und dann irgendwann findet man dann die Karteikarte mit dem und dann für die Gesichter, die dann schneiden, wenn sie den Film sehen, dafür haben wir das eigentlich gemacht. Das war im Grunde also eine Mischung aus zynisch oder irgendwas, ja. Also dass man schon so gelassen war, gut. War so, ja. Hat großen Spaß gemacht.
Sind natürlich auch irre Zeitdokumente jetzt.
Das war klar, das wusste ich. Das hat damit zu tun gehabt, ich habe ja... Also,
Auf dem Polizeirevier in Mitte haben Sie gedreht,
ja, unter anderem. Das war für mich zuständig war. Die wollten ja nicht, dass wir da drehen. Ich sollte in ganz andere Zeiten. Also, das ist eine Story eigentlich. Ja. Also das ist ganz banal. Ich hatte eines Tages dann bei mir drei Leute vor der Tür und sagten, Sie bekommen ein Telefon. Da ich keins bestellt hatte, wer wird das wohl gewesen sein, ja? Und also habe ich die reingelassen, weil klar ist, wenn ich es nicht mache, machen sie es anders. So, und dann kriegte ich einen Einzelanschluss. Und einen Einzelanschluss kriegte man schon gar nicht. Dann kriegte, wenn überhaupt, einen Doppelanschluss mit dem Nachbarn, sodass, wenn der eine telefonierte, der andere nicht telefonieren konnte. Und und ich hatte also diesen Einzelanschluss und wusste natürlich, was das für ein Telefon ist. Und trotzdem stand es bei mir neben dem Bett und da hat es dann eines Morgens geklingelt, früh um 8 Uhr, und da war ein Major oder Oberstleutnant dran. Ich muss davor sagen, der Chef von der Filmdokumentation hat bei Volkspolizei gesagt, da müsst ihr euch selber um die Drehgenehmigung bemühen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe an den Minister geschrieben, den Minister Dickel, und habe auf Kopfbogen der Filmdokumentation, wir möchten gerne und die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen und tralala, also diesen ganzen Kram. Und da klingelte dann dieses neue Telefon dann auch noch bei mir und dann der Minister ist hocherfreut und das ist sehr schön und ich soll das jetzt für Sie alles durchstellen. Das war ein schönes Wort mit dem Durchstellen. Damit war klar, das war genehmigt. Und damit war klar, ich sage, was ich möchte und ich kriege es, weil der hat nur den Job, das durchzustellen. Der hat keinen, so. Also habe ich mich mit dem getroffen, früh um 8 Uhr in der staatlichen Filmdokumentation am Rosenthaler Platz, war die ganz oben. Fast ganz oben. Da in demselben, in der Etage tiefer oder höher war die BERAG Export Import GmbH von Herrn Rechtsanwalt Vogel, da wo dann die Familien raus und reingekauft wurden. Also da war das jedenfalls. Und ich treffe mich mit dem um 8 Uhr und der dachte natürlich, ich bin der Chef von diesem Großbüro, was da ist mit vielen Räumen und Kaffeeküche und so weiter. Alles, ja. Und dann erzählt er, er hat alles schon vorbereitet und es gibt da ein ganz neues Polizeirevier im Bahnhof, also in Lichtenberg, und da könnte man das machen. Und da würde so, ich sage, nee, das geht gar nicht. Also wir haben das Revier ausgesucht in der Brunnenstraße. Vor allem deswegen, weil es wird zurzeit saniert und dann kann man bei der Gelegenheit die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen unserer Genossen und so weiter und so weiter. Das hat so ein Schwalm dem erzählt eigentlich, ja. Und das hat funktioniert. Dann hat er lange überlegt und sagte, ja, dann muss ich das ja alles telefonisch durchstellen. Er braucht ganz viel Zeit. Und dann hat er gesagt, geht nicht, wir haben noch andere Aufgaben zu lösen, Genosse. Und dann kam er an, ich müsste das alle telefonisch durchstellen. Und dann stellte der telefonisch durch. Und 2 Tage später sind wir hin, der Peter Badl und ich, ohne Ausweis, ohne überhaupt Vertrag über einen Film. Haben wir das klar gemacht in dem Revier, wir konnten machen, was wir wollten.
Sowas können Sie aber auch, oder?
Was? So spielen?
Sich so, ja, so spielen.
Ja, na klar, das mache ich gerne. Ja. Also dann, wenn es nicht anders geht. Das lernt man in der DDR oder hat man in der DDR gelernt.
War auf jeden Fall günstig, wenn man das gelernt hat.
Es war gut, die Sprache zu verstehen, ja, oder man konnte damit umgehen.
Schadet jetzt aber auch nicht wahrscheinlich.
Nee, Wird ja auch gemacht, also reichlich. Also ich meine, ich höre viel Gesülze.
Wahrscheinlich kann man mit ihnen jederzeit ohne Ticket U-Bahn fahren.
Würde Nein, ich mir nie das Sorgen stimmt machen. Nicht. Ich bezahle immer.
Das ist gut.
Muss ich jetzt mal so sagen.
Wie haben Sie Heiner Müller kennengelernt?
Heiner Müller habe ich kennengelernt über meine Eltern.
Die waren mit dem befreundet?
Ja.
Eng befreundet?
Ja, zunehmend, also mit der Zeit so. Also die Rosemarie kannte den schon länger aus den 50er Jahren, aus der Zeit, wo sie bei der Jungen Kunst war und auch bei der NDL.
Als Redakteurin?
Als Redakteurin, genau. Da hat sie also Müller auch kennengelernt, der hat auch dafür geschrieben, also die kannten sich daher schon und natürlich über die Stücke und dann ab Mitte 60er Jahre spätestens kannten sie sich dann so privat auch und haben sich dann relativ oft auch gesehen.
Und der hat sie auch ans Theater rangebracht?
Nein, ich war damals, wo ich den kennenlernte, war ich 13. Also ich meine, da war noch nicht so viel. Also ich war zwar auch in Theaterproben, das war einfach ein Kumpel, fertig. Und also mit dem konnte man gut quatschen. Das andere hat er ja nicht. Also wir haben auch nicht über Literatur geredet, muss ich mal so sagen. Nie.
Sie haben aber auch mal gesagt, Sie haben sich den als Ersatzvater ausgesucht.
Naja, das ist einfach eine Figur. Naja, logisch, ja, klar.
Also, was heißt logisch? Also wieso naja, überhaupt ein Ersatzvater?
Wenn der nicht mehr da ist, nimmt man sich einen anderen, ist doch... Also, das ist wie mein Bruder. Der hat
aber Ihr Vater war ja noch da.
Na, der ist 87 gestorben. Ah. So. Und, ich habe mit dem halt mehr geredet als mit dem Wolfgang. Also hatte ich dann sozusagen mehr Gespräch.
Weil es besser gepasst hat, oder?
Gar nicht, weil. Das war so einfach. Also, ich kann das auch nur im Nachhinein sozusagen so sehen, dass das so war.
Später sind Sie dann aber doch ans Theater gegangen und haben
das ist wieder was
selbst
anderes.
Theater gemacht ja, und hat, Stücke also von da, ihm inszeniert.
Da hat, ja, da hat der Müller aber erstmal nichts mehr zu tun. Also das eine ist das sozusagen. Also so eine, dann habe ich schon an der Filmhochschule angefangen, was zu inszenieren. Das musste abgebrochen werden. Das war also hoch wegen dieser Stasi-Geschichte. Und dann haben wir in der Filmhochschule auch ein Theaterpraktikum gemacht. Im zweiten Jahr, also im dritten Semester. Und da sollte ich an die Volksbühne gehen und sollte bei irgendeinem Regisseur, dessen Namen ich vergessen habe, machen. Und zu der Zeit fing Heiner aber gerade an, den Auftrag zu inszenieren. Also seine erste Regie und eine Uraufführung. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich nicht dahin kommen kann für ein Praktikum. Jo, ja, dann war ich da. Und da war das, also ich habe dann mehr zugeguckt. Also ich habe ganz filmisch geguckt. Ich habe das Theater, habe ich so, ich habe eine Menge gesehen, wie was funktioniert. Und ich habe, man kann durch Gucken einfach viel feststellen. Also ich habe gesehen, dass der Heiner Müller auch Angst hatte natürlich in dieser Inszenierung, weil er seine erste war und er ganz unsicher war. Also das gab keine Sicherheiten. Und das war toll zu sehen, wie die Schauspieler arbeiten, also der Jürgen Holz und der Hermann Bayer und so weiter. Und das war schon toll und das war ein tolles Erlebnis. So. Also auch in seiner Gesamtheit, weil das war ja im Grunde war das eine kleine Gruppe, kleiner Raum, Arbeits und dann haben die sich da jeden Tag getroffen und haben jeden Tag haben die Köpfe geraucht. So, das war schön.
Später waren Sie 7 Jahre fest am BE als Regiemitarbeiter.
Das war dann später, ja, das war wieder später, weil ich bin ja dann erst... Bin ja
90
dann,
bis 97, glaube ich, ne?
Ja, ja, aber trotzdem war es später, weil ich war ja erstmal Meisterschüler an der Akademie und habe von der Akademie den Auftrag gekriegt, bei der Lohndrücker-Inszenierung von Müller am Deutschen sozusagen an einem Arbeitsbuch mitzumachen. Also haben mich gefragt, ob ich da mitmachen würde und ich habe gesagt, klar. Und habe dann praktisch wie Dokumentarfilm bin ich da mit einem Tongerät rumgelaufen und habe alles aufgenommen, was ich aufnehmen konnte. Also im Grunde genommen jeden Furz, würde man sagen, in Berlin. Da kamen dann ganz viele Kassetten zustande, also von Gesprächen, Äußerungen bis hin in die Kneipe und sonst was. Also das ein sehr merkwürdiges Konvolut. Und das wurde dann transkribiert und kam dann ins Arbeitsheft. So. Und dadurch war ich natürlich auch an den Proben und allem entsprechend beteiligt und auch an inhaltlichen Auseinandersetzungen oder sowas. Da gibt es dann auch letzten Endes einen Film drüber, der heißt Der Ausländer und der ist auch im Netz zu finden.
Und diese Theaterarbeit, die endete dann, nachdem diese Ära am BE vorbei war, oder?
Naja, erst am Deutschen und dann bin ich von Fritz Marquardt, der dann Germania inszenierte, ans BE praktisch geholt worden und bin dann auch geblieben, wo dann diese Fünferintendanz losging. Das hat mich ja auch interessiert, muss ich mal sagen. Und habe so ja kurz überlegt, ob ich jetzt beim Theater bleibe. Und habe dann, aber dann ist zwischendurch Stau dazwischen gekommen. Ja, und dann habe ich
Ihr Film. Ja. Sprechen wir gleich drüber. Aber erstmal müssen wir noch einmal Musik hören.
Ja.
Und ein Arbeiterlied muss, glaube ich, rein, ne?
Was heißt Arbeiterlied?
Hans Eisler in dem Fall.
Ist kein Arbeiterlied.
Dann sagen das Sie, ist, Sie haben sich Hans Eisler gewünscht.
Ja, das Lied vom Wasser, ne? Diese
Brecht.
Brecht. Ja,
Ballade vom Wasserrad,
ja, hat es, aber das, ne? Ist nicht, na doch, es ist schon über, es ist über Geld eigentlich. Und über Lohn und Arbeit.
Und über Menschen, die und sich.
Über Menschen sowieso.
Die den falschen Herren dienen oder auch nicht.
Oder auch nicht, ja.
Von den Großen dieser Erde melden uns die Heldenlieder, steigend auf, so wie Gestirne, gehen sie wie Gestirne nieder. Das klingt tröstlich und man muss es wissen, nur für uns, die sie ernähren müssen, ist das leider immer ziemlich gleich gewesen. Aufstieg oder Fall, wer trägt die Spesen? Freilich dreht das Rad sich immer weiter, das, was oben ist, nicht oben bleibt. Aber für das Wasser unten heißt das leider nur, dass es das Rad ein
ewig. Die Ballade vom Wasserrad haben wir gehört, von Thomas Heise gewünscht, der hier in den Zwischentönen zu Gast ist. Sie haben eben schon über einen Film gesprochen, auf den ich sowieso gern kommen möchte, Stau. 1992 entstanden, wurde Teil einer Trilogie, wusste man wahrscheinlich damals noch nicht. Sie haben Neonazis in Halle-Neustadt besucht und über die einen Film gemacht. Halle-Neustadt, ehemaliger Chemiestandort. Nach der Wende ist es da ziemlich bergab gegangen. Sie sollten diesen Film machen. Wie haben Sie die Leute gefunden, über die Sie dann den Film gemacht haben?
Nein, das ist ein kleines bisschen anders. Es ist, also,
korrigieren Sie mich.
Ja, also das Erste war, dass mich die Produzentin gefragt hat, machst du was über Rechte oder über Neonazis? Habe ich gesagt, ja. Und dann hatte ich es halt auf dem Hals. Und dann war klar, dass der Film in Sachsen-Anhalt gedreht werden muss, weil von Sachsen-Anhalt das Geld kam. Der war nicht normal finanziert, der Film, also mit Fernsehgeldern oder Fördergeldern, sondern der war finanziert vom Ministerium für Arbeit und Soziales von Sachsen-Anhalt. Und war dort sozusagen der Wunsch einer Beamtin aus dem Arbeitsamt, die gerne was über die komplizierten Jugendlichen haben wollte, über Rechte und Linke. Und das habe ich im Prinzip zugesagt. Und damit war klar, der Film muss in Sachsen-Anhalt gedreht werden. Und dann habe ich als Stadt Halle-Neustadt benannt, weil ich das kannte. Auch die Altstadt von Halle kannte, weil ich da früher Bekannte hatte. Oder noch habe. So kam das zustande. Und dann bin ich da hingefahren und habe da praktisch fast 3 Monate recherchiert. Und habe da in Halle praktisch gelebt und bin immer mal nach Berlin wieder abgehauen, wenn mir das zu sehr auf die Nerven ging. Und hab was Simple gemacht. Ich hab so einen Streetworker gefragt, wo man welche finden könnte. Und der nannte mir das Roxy. Und weiter habe ich nicht recherchiert. Also ich wusste nur,
das ist ein Jugendclub, oder?
Das ist ein Jugendclub am Rande von Halle-Neustadt. Dahinter beginnt sozusagen die Steppe. Das ist also irgendwie aus, gut mal sagen, Restplatten oder irgendwas zusammengefriemelt worden, das Ding. Und war früher FDJ-Jugendclub. Und jetzt waren eben die Nazis drin. Das war eine sehr gemischte Klientel, sage ich jetzt mal, von 15 aufwärts bis unter 30, würde ich mal sagen. Und da hingekommen bin ich, weil ich musste da ja nun hingehen, also bin ich hingefahren mit meinem Auto und habe das ein Stück weiter weggestellt. Man weiß ja nie, also so, ja. Und ich wusste auch nicht, weil ich hatte mit denen nichts zu tun, also so. Und gehe also da zu diesem Roxy und überhole auf der Straße, es war dunkel schon. Und das war so ein Schneeregen, Matsch. Und überhole eine Frau. Und die Frau fragt mich, also ruft mir so hinterher, ob ich auch zum Roxy gehe. Und ich sage, ja, können Sie da nicht meinen Sohn rausholen? Ich traue mich da nicht rein. Und das war super, weil dann hatte ich einen Grund. Bin dann damit rein und habe dann nach dem Sohn gefragt. Also wo ist denn der da? Deine Mutter ist draußen und tralala. Und hatte, also so war das ganz normal. Und dieser erste Schritt war sozusagen getan auf diese Weise. Und dann bin ich da immer hingegangen und zwar eigentlich jeden Tag. Und habe dann 2, 3 Bier getrunken und bin wieder gegangen. Und habe darauf gewartet am Tresen, dass irgendjemand mich anspricht. Und hatte mir vorgenommen, niemanden anzusprechen, sondern selber angesprochen zu werden. Also darauf zu warten einfach. Und das ist dann auch passiert. Dann hat mich einer angesprochen, der auch am Tresen stand und ein Bier trank. Und der hatte Zahnschmerzen. Also sind wir über die Zahnschmerzen. Ich habe gelacht, weil der so eine Backe hatte. Und dann fing das an, ja. Und kam wir ins Gespräch. Und über den habe ich dann andere kennengelernt. Und so ist das so ein Schneeballsystem geworden. Und dann irgendwann haben sie mich natürlich dann gefragt, naja, was machst du denn hier? Da woher bist, wo bist du her? Oder irgendwie, wo was? Und er hat gesagt, ich arbeite hier und ich überlege, ob ich hier einen Film drehe. Und da war das Gespräch zu Ende, weil die das natürlich gar nicht wollten.
Ja, ich wollte gerade sagen, also nee, mindestens da muss doch das Misstrauen
das
dann endlich...
Naja, klar, das war ja auch berechtigt, sein. weil die Leute, die bisher bei ihnen waren, wenn sie mal was gemacht haben, das war immer sehr seltsam. Also das kam schon mal einer vorbei, berühmter, naja, bekannter, sage ich jetzt mal, Journalist, der kam in einem gepanzerten Auto mit Personenschutz, ja, und solche Sachen. Also das waren, die waren so weit gewöhnt, ja, und auch die entsprechenden Beiträge dran. Und ich habe diesen Beitrag gesehen, der da entstanden ist mit dem Personenschutz. Da waren dieselben Leute, die in Stau vorkommen. Ja, da sitzen die alle mit einem Pallituch um den Kopf gewickelt, sodass man sie nicht entkernt, also vermummt sozusagen. Ja, und verbreiten da große Angst. Ja, das ist genau das, was sie wollten. Und das haben sie denen geliefert, ja, sozusagen. Und deswegen habe ich denen auch gesagt, bei mir findet soweit nicht statt. Und auch wenn ihr mir Parolen erzählen wolltet, interessiert mich auch nicht. Also das schneide ich einfach raus.
Sie haben das rausgeschnitten?
Sie haben ja gar nichts gesagt. Ja. Ich habe ihnen gesagt, wenn ihr mir Parolen erzählen wollt, seid ihr nämlich raus. Das ist ja kein Problem für mich. Geht darum, einfach mal zu erzählen, wer ihr seid. Und nicht, dass ihr böse seid oder irgendwie sowas, sondern wir wissen, wer ihr seid, weiter gar nicht. Naja, und dann habe ich ihnen vorgeschlagen, bevor wir uns hier streiten oder sowas, sollen sich doch erstmal einen Film von mir angucken, weil die kannten ja gar keinen. Und dann habe ich ihnen Eisenzeit gezeigt von 91. Und das haben sie sich angeguckt. Und danach haben sie beschlossen, das machen sie.
Wir müssen uns vielleicht den zeitlichen Kontext auch nochmal vergegenwärtigen. 2 Tage vor der Premiere fanden die Brandanschläge in Mölln statt. Kurz zuvor Rostock-Lichtenhagen, die brennenden Sonnenblumenhäuser. 1 Jahr zuvor wiederum Hoyerswerda. Das heißt, die Stimmung war aufgeladen. Es war klar, es findet da eine Radikalisierung statt. Rechte Gewalt war omnipräsent. War das auch die Motivation für Sie, diesen Film zu machen?
Na, die Motivation war nicht so sehr die Radikalisierung, sondern die Motivation war die Reaktion auf diese Radikalisierung. Die fand ich falsch. Die war eben genau so, dass man mit einem gepanzerten Auto dahin fuhr und sich dann sozusagen eine schwarze Untergrundarmee vorspielen ließ. Und das war keine schwarze Untergrundarmee, das waren Dilettanten, auch wenn sie fürchterliche Dilettanten waren. Also sie waren auch nicht... sozusagen nicht mehr zu erreichen. Das muss man auch sagen. Und ich finde ja da interessant, vor allem später die Leute vom NSU sind im Grunde genommen derselbe Jahrgang, dieselbe Klientel. Selbst die Wohngegend ist nicht so sehr anders wie die in Halle-Neustadt. Das ist mir aufgefallen. Und wenn mit denen dann keiner redet oder sowas, oder die sich in die Enge gedrückt fühlen, was auch immer, ob das jetzt rational richtig ist oder falsch. Aber dann findet natürlich auch so eine Radikalisierung statt nach innen. Das ist bei der RAF nicht anders gewesen.
Aber also, so ein organisiertes Netzwerk wie der NSU ist doch was anderes als ja, die Dilettanten erst, in Halle Neustadt.
Das ist ja auch, viele Jahre später. Das ist ja, also sind die dann älter, die sind dann keine 18 mehr oder so weiter. Aber ich bin also überzeugt, dass das miteinander was zu tun hat und dass das praktisch, also mich hat damals auch, sage ich jetzt mal, ich habe mich immer gewehrt, die gleich Nazis zu nennen, sondern ich sage, die haben das Potenzial dazu und ein gutes. Also das wird so weit werden, aber es ist noch nicht fertig. Also, so, ja, es war noch unklar. Also man hätte das noch alles greifen können, sage ich jetzt mal. Und das ist auch unterblieben natürlich.
Heute also sieht die Situation so natürlich schon wieder anders aus, also wo ist es klar. Völlig im Mainstream offensichtlich angekommen zu sein scheint, im Pegida, im AfD-Umfeld. Meinen Sie, man könnte immer noch mit einer Kamera da ankommen und mit den Leuten ins Gespräch kommen?
Ja, na sicher. Das ist ja nicht, also was heißt Mann? Das kann ja nur in dem Fall die Figur sein, die es dann macht. Also wenn ich das mache, sage ich, ja, geht.
Würde es Sie interessieren?
Ich glaube nicht, dass man über rechts oder so weit Filme machen kann. Man kann, also ich jedenfalls nicht, man kann was machen über Leute und kann über die Leute erzählen. Also ich könnte nicht einen Film machen, sage ich jetzt mal, wenn es das noch gäbe, Pegida, sondern ich würde sagen über Leute und dann stelle ich fest, die sind eigentlich nebenbei unter anderem auch bei Pegida. Das fände ich viel interessanter. Also das sozusagen auf so einer Normalitätsebene zu machen und nicht schon irgendwas mir rauszusuchen und sagen, so und das belege ich jetzt. Aber wenn mir so weit unterkommt, würde mich das schon interessieren. Also wenn ich eine Figur weiß, die interessant ist.
Ihnen wurde ja damals vorgeworfen, dass Sie die rechte Gewalt verharmlosen würden, ne? Ja, Sie rollen mit den Augen, aber ja. So ist es. So ist es gewesen. Und
ich hab's überlebt. Ja,
ja, es gab eben aber Angriffe auf Kinos, wo Ihr Film gezeigt wurde. Ja. Das Kino in Halle war danach, glaube ich, zerstört und konnte nicht mehr aufgemacht werden.
Naja, hat noch mehr Gründe dafür, aber.
Gut, die Premiere in Berlin wurde erstmal abgesagt am BE und dann haben Sie es doch noch hinbekommen, indem Sie Ihre Gegner eingeladen haben zum Gespräch. Was haben Sie denen gesagt? Wie haben Sie die überzeugt?
Das war so, ich hatte interessanterweise eine Rundfunksendung, so wie jetzt, und hatte da eine Stunde oder anderthalb oder sollte da irgendwie Musik spielen. Und in dieser Sendung hat mich der Heiner Müller angerufen und hat gesagt, dass das ausfällt am BE. Und dass Peter Zadek dafür gesorgt hätte, dass das ausfällt.
Aus Angst vor Krawall?
Nicht aus Angst vor Krawall. Er hat gesagt, also keine Nazis in meinem Theater und sowas. Ah. Also er kannte den Film auch nicht. Und hat gesagt, wenn der Film hier läuft, dann bin ich nicht mehr Intendant, dann wäre das Fünferintendant und so weiter. Konnte ich also auch gar nicht machen, das war ganz klar. Und ich habe das dann thematisiert in der Rundfunksendung. Und da konnte man auch anrufen. Und habe das erzählt, dass das ausfällt da und wir machen das jetzt irgendwie anders und so. Und hatte dann einen guten Einfall. Ich habe mir nämlich einfallen lassen zu sagen, dass die Premiere stattdessen am selben Tag, zur selben Zeit im Theater, im Haus der Demokratie stattfindet. Und hatte aber gleichzeitig wiederum auch im Sender also einen Anruf vom Kino Babylon und dass Volker Köpp auf seine Premiere verzichtet und ich meine Premiere da machen kann. Und er macht seine dann eine Woche später oder irgendwann. Und das habe ich aber nicht gesagt, sondern habe alle zum Haus der Demokratie bestellt und habe die Premiere parallel vorbereitet im Babylon. Habe auch die Filmrollen habe ich nicht mal meiner Produzentin gegeben, sondern ich habe die der Helge Misselwitz gegeben und habe sie gebeten, die persönlich ins Kino zu bringen, weil meine Produzentin inzwischen sagt, wir müssen warten mit dem Film, bis der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist. Und er hat gesagt, wann soll denn der sein, wenn nicht heute. Und deswegen musste die Helge das machen, die mit der befreundet ist. Da habe ich einen schönen rumgebastelt, dass das auch tatsächlich stattfindet und habe das auch angekündigt, dass wir dann kommen, also auch der Sebastian Richter, der Kameramann, dass wir also dann sind im Haus der Demokratie und dass wir uns da die Sache angucken können zusammen. Und dann war da große Aufregung und Polizeikontrollen, was da alles war. Dann ging das hin und her und dann hat sich auch eine Gruppe von den jungen Leuten da, hat dann noch ein anderes Flugblatt vorgeholt und hat dann gesagt, ja, und der Papa von dem Thomas, der ist ja im Lager gewesen und Halbjude und so. Und dann war das alles nicht mehr so ganz einfach, ja, was macht man da nun? Und es war ein großer, großer Kindergarten, muss ich mal so sagen. Und ich habe dann aber irgendwie gesagt, also okay, ist ja alles Quatsch, was wir hier machen. Wir reden hier über ungelegte Eier, keiner kennt den Film. Wir müssen uns jetzt den Film angucken und dann reden wir über den Film und dann werden wir weitersehen. Und dann hat er gesagt, wir müssen jetzt alle zum Babylon laufen und dann sind alle brav zum Babylon gelaufen. Vom Haus der Demokratie, was ja ein Stück ist. Und ich habe gedacht, scheiße, wenn jetzt unterwegs nur eine Glatze vorbeikommt, dann gibt es richtig Probleme, weil die ist dann sofort, weil jetzt so doch heikel war. Ja. Und da war auch alles voller Polizei und auch Zivilbullen und alles sowas. Und und dann ist der Film da gelaufen und dann gab es eine lange Diskussion danach. Es geht darum, diese Leute kennenzulernen. Wer ist das? Und was steht mir da gegenüber? Ja? So. Und das kann ich sehen daran. Und dann ist das schon ganz gut, das zu wissen, wer ist das eigentlich? Also wo sind die Grenzen und wo sind Möglichkeiten bei denen?
Hören wir John Cale und Lou Reed?
Das Lied wollte ich mal benutzen irgendwo im Film. Ich habe bis noch keinen Film dafür gefunden.
Ist ja noch Zeit.
Ja, vielleicht.
Hören wir mal rein.
Andy was a Catholic. The ethic ran through his bones. He lived alone with his mother, collecting gossip and toys. Every Sunday when he went to church, he'd kneel in his pew and he'd say, it's work. All that matters is work. He was a lot of things. What I remember the most, he'd say, I got to bring home the bacon. Someone's got to bring home the roast. He'd get to the factory early. If you asked him, he'd have told you straight out, it's work. No matter what I did, it never seemed enough. He said I was lazy, I said I was young. He said, how many songs did you write? I'd written zero.
The most important thing is work, Thomas Heise. Stimmen Sie zu?
Ja, ist schon etwas heftig mitunter, fällt mir auf. Ja.
Der Song?
Nein.
Oder die Lebenseinstellung? Ihre Lebenseinstellung?
Naja, dass das ja schön viel Arbeit ist eigentlich und dass man eigentlich vielleicht mehr Urlaub machen sollte.
Das fällt Ihnen jetzt auf?
Ja, weil ich irgendwie 10 Jahre oder länger keinen gemacht habe.
Jetzt könnten Sie eigentlich doch Urlaub machen. Jetzt haben Sie doch gerade dieses Großprojekt abgeschlossen.
Ja, dann sagt der Produzent, du musst jetzt schnell was einreichen, weil jetzt in einem Jahr haben die dich schon wieder vergessen. Aber jetzt wissen sie noch.
Haben Sie doch schon andere Dinge geschafft.
Naja, das ist nach so einem Film nicht so leicht, was Neues zu machen.
Ja, das glaube ich.
Also ich muss, das hat zum Beispiel nach Material, was auch so ein Klopper ist, sag ich jetzt mal. Ja? Also war schon 1 Jahr lang jeden Tag an dem Ding sitzen, ist schon auch irgendwie schräg. Da habe ich danach in Argentinien gedreht, bei Indigen, und danach in Mexiko im Gefängnis. Also das waren sozusagen 2 starke Erfahrungen, die dagegen, also von Gegenwart dazwischen. Das war gut, das hat mich sozusagen von Material wieder auf die Erde gebracht. Und ich bräuchte jetzt, muss mir jetzt was ausdenken, was das genauso leistet. Und das ist nicht so einfach, weil das hier noch schwerer ist, weil das jetzt sozusagen das Private noch ist und Familienkram und irgendwie so ein Zeug. Und das belagert natürlich den Kopf noch eine ganze Weile. Und ich muss den Kopf sozusagen freikriegen wieder davon. Und das muss ich was Intensives haben. Also ich kann jetzt nicht ein Stillleben malen, sage ich jetzt mal. Ja.
Ach so, ich hätte gedacht, so Kleinigkeiten, Reisen, nee, irgendwie grade, ja, dann, raus.
Ja, das findet man alle Input. Nur noch banal. Findest du nur banal. Also nach Reisen sicher, ja klar. Aber ich habe ja auch Unterricht zu machen in Wien und ich habe das und so. Und das ist einfach nicht so ganz leicht, da was zu finden, was das beides bedient und was auch nicht so, ich mache mal irgendwas über, weil ich kann ja nur Sachen machen, die ich machen muss. Das könnte ich gar nicht. Also alles, selbst wenn das ein Auftrag war, wie machst du was über die Rechten, ne? Das mache ich dann zu meinem Auftrag und dann geht es nicht mehr anders. Also dann ist es meins und dann muss ich das machen. Und das dann auch konsequent.
Und nachdem Sie jetzt so viel Archivmaterial gewälzt haben zuletzt, machen Sie sich Gedanken darüber, was von Ihnen übrig bleibt?
Naja, ich passe schon auf, dass die Sachen irgendwo liegen, dass man da rankommt, wenn es irgend geht. Also ich habe einen Teil liegt in Wien im Filmmuseum, dann sind auch hier im Archiv natürlich Sachen, also die Negative, solange es noch welche gibt. Und bei den anderen Sachen muss man eben sehen, also wie das mit dem Digitalen passiert. Ich finde es ja gruselig. Ja.
Ich habe gehört, dass Sie akribisch sichern.
Ja, das ist so ein bisschen, aber test akribisch sichern, ich versuche das, aber das ist...
Viele Kopien, analogisieren.
Naja, wenn man es kann, das kostet ja einen Haufen Geld.
Das andere, was bleibt, ist ja das, was man anderen Leuten mitgibt. Sie unterrichten, haben Sie eben schon erwähnt, in Wien, einer Professur für Kunst und Film an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Was ist Ihnen wichtig weiterzugeben?
Naja, das sind unterschiedlich, aber sind spannende Leute da. Und es geht eigentlich darum, dafür zu sorgen, dass sie auf dem Boden bleiben, sage ich jetzt mal. Das ist an der Kunsthochschule nicht so einfach. Da wird ja eine viel Kunst gemacht. Und ich sage, komm mal runter, ob das Kunst ist, kann dir erstmal scheißegal sein. Mach's doch erstmal und dann werden wir sehen. Ja. Aber das ist nicht das Kriterium, das ist ein wichtiger Punkt. Dann gibt es so, also auch zum Beispiel nicht schon am Anfang wissen wollen, was der fertige Film ist, sondern einfach zu sagen, kann ja auch mir überlegen, dass ich lauter Bedingungen festlege, unter denen ich arbeite. Und dann gucke ich, was innerhalb dieser Bedingungen passiert mit mir und was daraus entsteht oder irgendwie sowas. Also es geht so um ganz praktische Dinge und es geht darum, dass ich versuche, sie dazu zu bringen, auf fremde Leute, die sie nicht kennen, zuzugehen. Und also überhaupt erstmal Dinge kennenzulernen, die sie nicht kennen, weil sie halt nicht in ihrer Blase sich befindet. Und das heißt, also auch Leute kennenzulernen, die in eine andere Gehaltsklasse sind als sie und so weiter alles. Und auch einen völlig anderen Horizont haben, auch Bildungshorizont und. Und das ernst zu nehmen. Und das versuche ich denen beizubringen. Ja, also eigentlich jetzt um ganz normale Lebensfragen. Also ja, nicht jetzt um Filmkunstfragen. Geht mir knurrt mein Magen.
Ja, ich wollte kurz schon sagen, ich glaube, es ist Zeit, diese Sendung allmählich ausklingen zu lassen. Der Magen von Thomas Heise knurrt jetzt mittlerweile zu laut. Ich danke Ihnen für diese 1,5 Stunden, Thomas Heise. Es war mir ein großes Vergnügen. Danke.
Ja, gerne.
Ich darf noch verkünden, dass in der nächsten Woche der Jazzmusiker Georg Ruby zu Gast sein wird im Gespräch dann mit Michael Langer. Und ein kurzes musikalisches Intermezzo gibt es jetzt hier auch noch zum Abschluss dieser Sendung. Ich finde ja immer am besten die Schlusstitel, wo man dann das Gefühl hat, das Studio geht in Schall und Rauch auf, nachdem wir hier raus sind. Und so einen haben sie auch ausgesucht, nämlich Painted Black. Allerdings nicht in der vielgespielten Stones-Version, sondern von Eric Burdon und den Animals. Ja. Warum der?
Finde ich besser.
Warum?
Weiß ich nicht. Finde ich besser.
Kein Mitstreiter.
Ist schwärzer, sagen wir mal so.
Ist es ein bisschen finster vielleicht fürs Ende unserer Sendung?
Nein, gar nicht.
Gut, damit entlassen wir Sie jetzt in den Sonntag. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.